unsere Zeit, für unsere Situationen. Ich denke, wir alle haben so Dinge vor Augen, wo wir Trost brauchen. Wir hören und sehen und erleben Dinge in unserem Leben, die uns aufwühlen, die uns vielleicht sogar Sorge bereiten. Auch Dinge, die uns, ehrlich gesagt, traurig stimmen. Traurig stimmen, weil es keine Veränderung gibt. Oder auch, wenn man in die weltweite politische Situation hineinschaut, wirtschaftlich, auch gesellschaftlich. Ja. So viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so bewegt. Not, Leid, Elend. Auch die wachsende Verfolgung unserer Glaubensgeschwister. Ja. Und dann noch dazu das persönliche Erleben. Not, Krankheit, Herausforderungen, wie auch immer. Es braucht Trost. Da braucht es Trost in solchen Situationen. Kein Vertrösten. Ja, es gibt auch so ein Vertrösten. Das nicht, sondern wirklich ein Trost, der uns hilft, diese Zeit zu bestehen. Und nicht nur irgendwie zu überleben, sondern wirklich kraftvoll zu bestehen, diese Zeit. Und mit Gottes Wort haben wir auch Worte des Trostes. Brigitte hat Werbung gemacht für Gottes Wort und ich möchte mich dazu stellen. Ich sage Amen dazu. Ja, Gottes Wort ist so wertvoll, gerade auch, wenn es um diesen Trost geht. Vielleicht kann auch heute Morgen dieser Trost Gottes wieder ganz neu in unserem Leben Bedeutung auch gewinnen. Ich lese Worte aus dem Propheten Jesaja, der im Auftrag Gottes zunächst mal an das Volk Israel, für das Volk Israel spricht, aber durch die Bibel auch im Weiteren zu uns. Im 8. Jahrhundert war es gewesen vor Christus, da verkündet er, der Prophet im 40. Kapitel, Vers 1, tröstet, tröstet, spricht mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Hat vielleicht nicht jeder die Lage so vor Augen. Die Lage und die Situation für Israel sah nicht rosig aus in dieser Zeit. Ja. Sie konnten Trost sehr gut gebrauchen. Sie hatten etwas sehr Wichtiges verloren, ohne jegliche Hoffnung, dass irgendwie das mal wieder hergestellt werden könnte, dass es jemals wieder anders wird. Israel war zerstört, sie waren in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Diese Führungskräfte, die Leiter des Volkes, waren verschleppt gewesen, Tempel zerstört, Stadtmauer zerstört. Und sie saß dieses Volk, ein Großteil des Volkes, weinend in Babel fest. Immer wenn sie an ihre Heimat dachten, kamen ihnen die Tränen. Ihre ganze Fröhlichkeit, die ja auch in diesem Volk zu Hause ist, diese Fröhlichkeit, das Singen, Lobpreis, alles war verloren gegangen. Wenn sie an ihre Heimat dachten in dieser Zeit, machte sich einfach nur Hoffnungslosigkeit breit. Wie soll das wieder mal anders? Gottesdienst war nicht mehr möglich gewesen für sie. Stellt euch mal vor, wir hätten keinen Gottesdienste mehr, wie das auch zur Zeit so ein Vorgeschmack, ja, zur Zeit von Corona mal kurzzeitig so gewesen ist. Kein Gottesdienst mehr. Rechtlich gesehen war Juda nur eine unscheinbare kleine Provinz im riesigen babylonischen Reich gewesen. Vergessen, ohne Hoffnung auf Änderung. Das war so die Situation, in die sich Volk befunden hat. Und nun ist es ja eine Sache, wenn man etwas erleidet, wo man selber dafür nichts kann, unschuldig oder durch einen Schicksalsschlag oder wie auch immer. Aber wenn man selbst Leid, dass das Leid verschuldet hat, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Nochmal ganz anders zum Verzweifeln. Allen im Volk war bewusst, dieses Unglück haben wir uns selbst zuzuschreiben. Hätten wir doch auf die Propheten gehört, die uns immer wieder vor Augen geführt haben, was die Konsequenzen sind, wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir gegen seinen Willen handeln. Und jetzt, als es tatsächlich passiert war, da bereuten sie es, doch es schien zu spät. Es schien zu spät, alle Aussicht auf Besserung war verloren gegangen. Und Jesaja, er spricht jetzt hinein in dieses Volk mit dieser Botschaft und eröffnet damit ein ganz neues Kapitel in der Geschichte des Volkes. In dieser aussichtslosen Situation offenbart sich Gott seinem Volk als der Tröster. Als der Tröster. Als der, der sich seinem Volk wieder erbarmt, der sich ihnen wieder zuwendet. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wann ist Trost notwendig? Überleg mal. Wann ist Trost notwendig? Trost brauchst du dann, wenn sich deine Situation nicht so schnell ändern lässt. Stimmt das? Wenn du einfach bloß beten bräuchtest und es wäre Veränderung da, bräuchtest du keinen Trost. Du brauchst Trost, wenn du in einer Situation bist, die sich nicht so schnell ändern lässt, wo es dauert, wo du wartest. Eine Situation, die sich als endgültig darstellt. Dann brauchen wir Trost, dann brauchst du Trost. Tröstet, tröstet mein Volk. In diesem Kapitel, wenn wir mal das ganze Kapitel, können wir heute Morgen nicht machen, aber wenn wir mal dieses ganze Kapitel von dem Propheten Jesaja lesen, dann stellt er auch einige Fragen an das Volk Gottes. Nicht, weil Gott die Antwort nicht kennte, aber diese Fragen sollen anregen, sie zum Nachdenken zu bringen über ihr Handeln, über ihr Leben. Und so eine dieser Fragen möchte ich mal lesen aus dem Vers 27. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Das waren die Fragen, die das Volk Israel hatte. Die Hoffnung für alle überträgt es so, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Wir würden vielleicht anders fragen, Gott, warum kümmerst du dich nicht um mich? Bin ich dir egal? Nimmst du das Leid, die Not, die ich durchlebe, überhaupt nicht wahr? Kann er nicht oder will er nicht? Viele denken das nur, äußern die Fragen nicht laut. Aber unser Gott weiß trotzdem, wie es um uns geht, wie es in uns aussieht. Genau wie er das von seinem Volk damals wusste. Obwohl da wahrscheinlich auch viele das nicht laut geäußert haben. Und die ganze Situation, wie gesagt, die ganze Lage im Land, es war zur Zeit Hiskias, sie ließ im Volk diese Stimmung aufkommen. Diese Stimmung, diese Aussagen, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Und vielleicht hast du das in deiner Situation auch schon mal gedacht. Berührt es meinem Gott eigentlich, was ich so erlebe, was ich durchmache? Hast vielleicht daran gezweifelt, dass Gott es wahrnimmt, wie es dir geht. Aber berührt es von deinem Leid. Und nicht nur auch die persönlichen Ergehen, sondern auch die Dinge, die in unserer Welt ablaufen, wenn wir hinausschauen. Wir leben ja in einer Zeit, wo in unserer Gesellschaft ein schier unaufhaltbarer Werdewandel im Gange ist. Unsere Gesellschaft entfernt sich immer mehr von dem christlich geprägten Weltbild. Kirchenaustritte in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Letztens ist bei mir so eine Schlagzeile aufgepoppt. Eine Kirchenverdrossenheit gibt es in Deutschland. Gestern hat man ein Gespräch mit jemand gehabt aus Berlin, wo auch 2, 3 Kirchgemeinden immer weniger, fast niemand mehr da ist. Dramatisch. Und auch wenn wir so weiter noch in die Welt schauen, wo die Gewaltherrscher mehr und mehr das Regime übernehmen, wo Fälschung, Manipulation, falsche Versprechungen, Gewalt, Unterdrückung scheinbar immer mehr werden in der Politik, in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft. Und wir fragen uns, nimmt Gott das alles wahr? Interessiert es ihm? Kümmert er sich? Wie kann er das alles zulassen? Und wie gesagt, zudem noch deine persönlichen, dein Leid, dein Verlust, deine Krankheit, Herausforderungen vielleicht auch in der Familie, Beziehungen, auf Arbeit, Nachbarschaft, woran du auch jetzt vielleicht gerade denkst. Nimmt Gott das alles noch wahr? Und was machen solche Fragen mit deinem Glauben? Wenn solche Fragen in uns aufkommen, das macht doch auch was mit unserem Glauben. Was macht es mit deinem Glauben? Jesaja, der uns hier diese Botschaft übermittelt, macht auch kein Hehl daraus, dass noch mehr Schweres kommen wird. Dass das noch nicht das Ende ist von schweren Dingen, die wir erleben werden. Aber er sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Wenn Gott oder auch Jesus dann später dann so eine Rede mit so einer Doppelung beginnt, tröstet, tröstet, ja, dann möchte er etwas Besonderes damit deutlich machen. Da ist eine Dringlichkeit, wird er deutlich, etwas von besonderer Bedeutung. Das heißt, jetzt müssen wir genau drauf achten. Als unsere Kinder noch kleiner waren und sie dann aufgeschrien haben, Papa, Papa, oder meistens Mama, Mama, ne? Da wussten wir, jetzt brauchen sie unsere Aufmerksamkeit. Jetzt ist es wichtig, jetzt müssen wir zuhören, aufmerksam sein. Tröstet, tröstet, sagt Gott hier. Tröstet. Und in Jesaja 66, Vers 13, da sagt Gott, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Anscheinend können Mütter besser trösten als Väter, oder? Also bei uns war das oft so gewesen. Wenn ein Kind hingefallen ist, ich war in der Nähe, aber vorbei an mir gerannt zur Mama. Ja. Und mit diesem Trost einer Mutter vergleicht sich Gott hier. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Keine Erklärungen, keine Vorwürfe, einfach nur Trost. Trost braucht es dann, wenn nichts anderes hilft. In schier ausweglosen Situationen. Aber wir könnten uns auch fragen, Trost, ist das nicht Schwaches? Ich wünsche mir doch lieber ein Eingreifen Gottes. Ich brauche doch Veränderung meiner Situation. Irgendwo in Funken Hoffnung, Trost. Man sagt ja auch so, schwacher Trost. Ja. Oft wird Trost wirklich fälschlicherweise mit einer Beschwichtigung oder als Beschwichtigung verstanden. Ist doch nicht so schlimm. Wird schon wieder besser. Ja. Oder was wir so unter Trostpflaster verstehen. Ein Pflaster drauf gemacht, ohne vielleicht jegliche Wirkung, aber es wird besser. Gibt ja auch heute, ne? In allen Farben, rund und so, wo du hier Pflaster überall hinmachen kannst und dann passiert mit dir irgendwas. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Trostpflaster. Vielleicht denkst du auch gerade momentan an die Vertröstungen, die du schon in deinem Leben gehört hast. Doch im Worte Gottes, in seinem Reden zu uns, hat Trost noch eine viel tiefgehendere, viel weitreichendere Bedeutung. Trost ist bei Gott nicht Anklage. Wenn du hättest, dann wärst du. Ja? Nein, Trost ist keine Anklage. Das ist kein Trost. Trost ist auch keine Erklärung, keine Vorlesung oder Beschäftigung mit der Frage, warum all das Leid. Erklärung kann niemals trösten. Und darum heißt es ja auch in unserem Text hier, Vers 2, redet zum Herzen, nicht zum Intellekt, zum Herzen. Unser Verstand kommt da oftmals nicht mit. Gott verbindet den Trost, den er geben will, auch nicht mit Therapieanweisungen. Nach scheinbar sorgfältiger Diagnose kommt jetzt die Anweisungen, die die leidvolle Situation verbessern soll. Ein Rezeptzettel oder ein Vorgehen nach Schema F, wie man das Ganze bewältigt. Da wurde schon viel, ja, auch Schaden angerichtet oder viel ist dadurch auch gescheitert. Zunächst ist, wenn Gott hier von Trost spricht, davon auszugehen, dass es sich wirklich um eine leidvolle Situation handelt, die die Menschen bedrückt hat, ja so niedergedrückt, erstickt hat ja fast, könnte man sagen. Vom Hebräischen her, ich habe mir das Wort mal angeschaut, vom hebräischen Verständnis her, möchte auch derjenige, der Trost ausspricht, helfen, ja, den Zustand gerne auch ändern. Das Leid berührt ihn, er empfindet Mitleid. Da, wo dieses Wort im Alten Testament verwendet wird, da geht es um eine Erleichterung, da geht es um wieder Aufatmen, könnte man sagen. Ein Aufatmen, um eine Rückkehr wieder zu einem unbeschwerlichen Leben. Das ist das Ziel, Trost zum Herzen reden, mit dem Ziel, auch emotionalen Druck wegzunehmen. Trost. Und dieser Trost will helfen, dass so Menschen oder auch ein Mensch in seinem Zustand nicht verzweifelt, eben nicht verzweifelt, nicht resigniert, nicht verbittert wird oder auch für lange Zeit Schaden nimmt in seinem Leben. Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Auch wenn es hier zunächst an das Volk Israel gerichtet wird, für das Volk Israel gilt, gilt es auch uns. Denn im Neuen Testament, wenn ihr mal nachlest, wird unser Gott als ein Gott des Trostes bezeichnet. Wir haben einen Gott des Trostes. Der Apostel Paulus, er unterstreicht ja gerne mal seine Lehren mit seinen eigenen Erleben, mit dem, was er durchgemacht hat, mit seinen eigenen Erfahrungen. Und er selbst hat ja sehr viele leidvolle Situationen erleben müssen, ist durch viel Schweres auch gegangen. Und er schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, im ersten Kapitel, schreibt er: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Langer Satz, und immer wieder geht's um das Trösten. Trost, Trost, Trost. Paulus spricht hier von Gott, dem Vater, der sich erbarmt über seine Kinder. Erbarmt in jeglicher Art und Weise, versucht zu trösten, zu ermutigen, aufzuhelfen. Dass Gott in all unseren Nöten Trost und Ermutigung parat hat, zur Hilfe kommt auch. Und deshalb sagt er, können wir auch anderen wieder Mut machen. Weil wir das selbst erlebt haben, können wir anderen Mut machen, ebenfalls, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben diesen Trost weiter, diese Ermutigung weiter, die wir selbst empfangen haben von Gott. Und Paulus bringt hier auch noch in diesem Text einen Gedanken, den wir lieber verdrängen. Er sagt, genauso wie wir Schweres ertragen müssen, an den Leid Christus teilhaben, so wie Christus Leid ertragen muss, auch wir in unterschiedlichen Situationen Leid erfahren. Aber genauso erleben wir Trost und Ermutigung durch Christus in ganz besonderem Maß. Ja. Gott spricht hier von sich und seinem Team. Wenn wir also so Nöte durchmachen, sagt er, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Damit ihr auch getröstet werdet in euren Situationen. Wenn wir getröstet werden, ermutigt werden, das hilft auch euch, standhaft zu bleiben, durchzuhalten in diesem erlebten Leid. Kurz gesagt, Leid und Not zu tragen, gehört zu einem Leben als Nachfolger Jesu dazu. Wird manchmal ausgeblendet, manchmal verdrängt, manchmal sogar anders verkündigt. Aber Leid und Not zu ertragen, zu durchleben, gehört zur Nachfolge Christi dazu. Aber genauso wird uns dieser Trost, der aus der Verbindung mit Christus erwächst, zuteil. Dieser Trost, den wir haben in Jesus. Der größte Trost in all dem, was wir durchleiden, ist in dem, dass Christus mit und bei uns ist. In allen Dingen. Das ist der größte Trost. Mit uns leidet eigentlich. Der größte Trost liegt darin, dass Gott uns nahe ist. Dass er mit uns und bei uns ist in Christus. Jesaja, als er diese Botschaft weitergibt, 700 Jahre später, 700 Jahre später lebt ein Mann in Jerusalem und er kündigt diesen Trost an. Sein Name ist Simeon, er war gerecht, gottesfürchtig und er wartete, so wie wir lesen, auf den Trost Israel. Schon mal gelesen? Und derjenige, den er als diesen Trost Israels identifiziert, ist Jesus Christus, dieses kleine Kind auf dem Arm seiner Eltern. Das Volk wartete in dieser Zeit, dass Gott, genau wie in der babylonischen Gefangenschaft, eine Erlösung schenkt, eine Rettung schenkt, eine Befreiung durch den Gottesknecht, so heißt es. Und dieser Simeon erkennt Jesus Christus in diesem kleinen Kind, diesen Trost Israels, den Gott sendet. Trost Israels. Und er erkannte auch noch diese Bedeutung über Israel hinaus, für die Nationen, für uns. Somit ist Jesus Christus auch unser größter Trost, der größte Trost in unserer Zeit, in unseren Herausforderungen. Schauen wir nochmal zum Propheten Jesaja in die weiteren Verse, in den Text Kapitel 40. Da beschreibt er, wie dieser göttliche Trost auch umgesetzt werden soll oder was diesen göttlichen Trost auszeichnet, so will ich es mal sagen. In den folgenden Versen führt der Prophet auf, wie Gott das machen will, ja, wie dieser Trost umgesetzt wird. Er hat folgende Anweisungen, dem Herrn einen Weg zu bahnen, damit er kommen kann und sein Volk, seinem Volk nahe sein kann. Da heißt es doch, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Und das erinnert uns ganz klar an Johannes, stimmt's? Dieser Ausspruch an Johannes, der den Weg bahnt für Jesus Christus, dem Retter, dem Trost Israel, in dem Gott uns ganz nahe kommt. Und dann heißt es weiter, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Das ist die Prophetie, die sich dann 700 Jahre später erfüllt. Aber hier zu dem Zuspruch Gottes steht auch ein konkretes Handeln. Ich werde handeln. Keine leere Vertröstung, sondern dieser Zuspruch hat sich erfüllt, eingelöst, als Johannes der Täufer auftrat. Die Stimme, die ruft in der Wüste und den Trost Israels ankündigt. Und obwohl Gott hier in diesem Text im Weiteren einen Ausblick auf die Zukunft gibt, sagt er dennoch, ich bin gleichzeitig auch heute, hier im Jetzt, euer Gott. Ich bin immer noch euer Gott. Egal, wo ihr jetzt seid, in Babylon oder in Jerusalem, in Israel oder auch hier bei uns. Ich blicke jetzt in deine Situation hinein. Ich denke jetzt an dich. So beginnt ja hier diese Wende. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Euer Gott. Viele im Volk dachten damals, Gott hat sich abgewendet. Er ist nicht mehr unser Gott. Er hat sich zurückgezogen. Wir sind abgeschrieben, vergessen. Bei dem, was wir durchleben, ist das doch nur logisch. Aber hier sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ich bin auch jetzt noch euer Gott. Egal, wie es um dich herum aussieht. Nicht irgendwann erst werde ich handeln, sondern auch jetzt möchte ich bei dir sein als dein Tröster. Wenn Gott uns nahe ist, zu uns redet, wenn er uns seine Kraft schenkt, dann können wir auch in den Nöten unserer Zeit, in den Schwierigkeiten der Herausforderungen, sei es in der Welt oder wenn wir in die Welt schauen, Befürchtungen, die vielleicht auch angebracht sind in unserer Gesellschaft, die wir leben, Familien, Ereignisse, die wir so erleben in unserem Leben. Da können wir standhaft bleiben mit dieser Kraft, die Gott hineinschenkt. Neue Kraft gewinnen. Im Kapitel 40 heißt es dann zum Schluss, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. So endet dieses Kapitel. Ja. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Hoffen oder harren, warten auch. Das zeigt schon alles, dass es Zeit braucht auch. Ausdauer. Wisst ihr, Ausdauer Gott gegenüber hat Verheißung. Ausdauer Gott gegenüber hat Verheißung. Wer überwindet, wer dranbleibt, wer ausharrt. Ja. Dranbleiben und sich vor den Umständen nicht beirren lassen, nicht loslassen. Die Nähe Gottes, und die müssen wir immer wieder suchen. Die Nähe Gottes bringt diesen Trost mit sich. Jesus Christus ist uns nahe gekommen. Und der Heilige Geist, übrigens auch Tröster genannt. Ja? Er möchte uns ausfüllen, möchte uns beistehen in Zeiten, wo es besonders diesen Trost braucht in unserem Leben. Der Heilige Geist macht den Trost für uns lebendig. wenn er Raum bekommt in unserem Leben, dann bekommen wir Kraft, gerade solche leidvollen Zeiten, angesichts auch aller Entwicklungen, die wir so sehen und die auch noch geschehen werden, durchzustehen. Die Bibel ist ja realistisch. Ja, die Bibel ist realistisch. Sie verspricht nicht, dass in dieser Welt irgendwann alles besser wird. Nein, sie spricht davon, dass Sünde und Gottesferne ihren Lauf mit ihren Folgen nehmen wird. Aber wir dürfen wissen, unser Herr kommt. Amen. Unser Herr kommt. Das dürfen wir so. Und der Apostel Paulus, er schreibt an Christen des ersten Jahrhunderts, die auch durch viel Leid und notvolle Zeiten gegangen sind. Sie erleben mussten viel Widerstand, Verfolgung. Und sie erlebten auch, wie Menschen aus ihrer Mitte verstorben sind. Diesen schreibt er von dieser lebendigen Hoffnung der Wiederkunft Christi und der Auferstehung der Toten. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Mit diesem Blick, dass Jesus wiederkommt, mit diesem Blick auf das, dass wir auch auferstehen werden, wie er auferstanden ist, mit diesen Worten dürfen wir uns auch einander trösten. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Vor einer Woche haben wir die Auferstehung unseres Herrn besondererweise gefeiert. Diese Auferstehung unseres Herrn ist die Garantie dafür, dass auch wir, die wir mit ihm leben, auferstehen werden am letzten Tag. Und mit dieser Zuversicht, mit diesem Blick, mit diesem Trost dürfen wir leben, auferstehen zum ewigen Leben in seiner Herrlichkeit, ohne all den Negativen in dieser Welt, wo es jetzt Trost braucht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das ist nicht nur Gottes Handeln an uns, sondern das ist auch Auftrag für uns, Trost an andere weiterzugeben, diese Nähe Gottes weiterzugeben, diese Gewissheit der Auferstehung weiter zu verkünden. Und zudem können wir hatten es heute schon mit Israel, wir können dieses Wort auch ganz direkt und wörtlich nehmen. Tröstet, tröstet mein Volk. Das Volk Israel. Und indem wir uns auch in der Öffentlichkeit an ihre Seite stellen, spenden wir Trost für dieses Volk, auch jetzt in dieser Zeit. Trost für das Volk Israel. Wie gesagt, in einer Woche findet dieser Marsch des Lebens hier bei uns statt. Und da wollen wir das ganz bewusst in der Öffentlichkeit tun. Und in Anbetracht all dieser Dinge, auch der Dinge, die noch kommen mögen. Wir wissen ja nicht, was auf uns noch zukommt. All die momentanen Situationen, die sich noch so entwickeln können daraus. Aber auch der persönlichen Nöte, unserer eigenen Herausforderungen. Gottes Trost entfaltet seine Wirkung und seine Kraft, wenn wir seine Nähe suchen und an seiner Verheißung festhalten. Seine Nähe und seine Verheißungen ist der größte Trost, den wir haben in unserer Zeit. Amen.